Was ist da los da unten?
Sieht aus wie ein Maibaumfest.
Sollen wir hin? Scheint ganz zünftig zu sein.
Viel Spaß.
Dein Dorf?
Ja.
Was ist los? Liebeskummer?
Schön wär's. Ärger mit dem Vater. Vom Hof hat er mich gejagt. Wie einen räudigen Köter.
War bei mir so ähnlich.
Willst du mitkommen?
Landsknecht werden?
Du musst was tun gegen dein Trübsal. Rausgehen in die Welt, was andere sehen als dieses Tal und deine Leute.
Wir haben es bei den 12 Artikeln zu tun mit einer der ersten Freiheitsforderungen in Europa.
Die gründlichen und rechten Hauptartikel aller Bauernschaft und Hintersassen, der geistlichen und weltlichen Obrigkeiten, von welchen sie sich beschwert vermeinen. Es gibt viele Widerchristen, die jetzt die versammelte Bauernschaft zum Anlass nehmen, um das Evangelium zu schmähen. Sie sagen, das seien die Früchte des neuen Evangeliums, niemandem gehorsam zu sein, sich an allen Orten zu erheben und aufzubäumen.
Es ist ein ganzes Bündel, was die Menschen damals belastete. Und da erscheint es einem dann, je mehr man sich damit auseinandersetzt, eigentlich immer folgerichtiger, dass es dann zu diesem Moment 1525 dann auch kommt.
Der Moment 1525, von dem der Allgäuer Historiker Fabian Fiederer spricht, ist ein epochales Ereignis. Eines, das in der Geschichtsschreibung oft nur als eine Randerscheinung auftaucht und dann auch unter klaren Vorzeichen geschildert wird, vorgegeben durch die Sicht der Obrigkeit. Doch es gibt weder klare Sieger noch echte Verlierer.
Also auch, dass der Bauernkrieg schon Bauernkrieg heißt, steht hier drin. Man hätte auch Herrenkrieg sagen können. Weil wer hat eigentlich wirklich einen Krieg geführt? Das sind ja gar nicht die Bauern, sondern zum größten Teil auch die Herren. Also solche Dinge kann man natürlich in solchen Chroniken sehr schön sehen.
Christoph Engelhardt leitet das sehr gut bestückte Stadtarchiv der ehemaligen Reichsstadt Memmingen. Die dort verwahrten Dokumente ermöglichen ganz besondere Einblicke in die Historie. Vor 500 Jahren ist es in vielen Ecken des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation zum Aufruhr gekommen. Gebrodelt hatte es schon lange in den Dörfern. Im südlichen Schwarzwald hat sich die Flamme 1524 endgültig entzündet und sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Vom Schwarzwald über den Bodensee ins Allgäu und nach Oberschwaben, weiter nach Franken bis ins Elsass, nach Thüringen und Sachsen. Auch Tirol blieb nicht verschont. Dort verliefen die Kämpfe allerdings nicht ganz so blutig wie beispielsweise im Allgäu. In Summe hat der Bauernkrieg viele tausend Menschenleben gekostet. Die Forschung geht heute von etwa 70.000 Opfern aus. Doch der Kampf war nicht umsonst, sondern wegweisend.
Dem christlichen Leser Friede und Gnade Gottes durch Christum. Zum Ersten. Nicht das Evangelium ist die Ursache der Empörung oder des Aufruhrs. Die Grundlage aller Artikel der Bauern besteht darin, das Evangelium zu hören und danach zu leben. Zum Zweiten folgt daraus klar und deutlich, dass die Bauern in ihren Artikeln das Evangelium zur Belehrung und für ihr Leben begehren, weshalb sie nicht aufrührerisch genannt werden können.
Fabian Fiederer kuratiert für das Haus der Bayerischen Geschichte die diesjährige Ausstellung »Projekt Freiheit – Memmingen 1525. Die Reichsstadt war vor 500 Jahren für die Bauern ein wichtiger Schauplatz. Sie selbst sprachen von einer gelegen Malstatt, wie in einem Memminger Ratsprotokoll nachzulesen ist, also ein günstiger Versammlungsort. Die Ausstellung stellt nicht das komplexe Geschehen des bäuerlichen Aufstands in den Mittelpunkt. Das übernehmen andere, beispielsweise die Landesausstellung in Baden-Württemberg. Fiederers Schau konzentriert sich lieber auf die Ereignisse an Originalschauplätzen und ist deshalb in Memmingen zu Gast.
Wir haben natürlich auch hier einen ganz großen Schatz mit der Kramerzunftstube, dem authentischen Ort, wo sich die Bauern damals versammelt haben. Das unterscheidet Memmingen von vielen anderen Bauernkriegsgedenkorten. Die Bauernkriegsgedenkorte sind heute oft auf Äckern und Wiesen. Wir haben hier einen Zunftsaal, in dem das damals stattgefunden hat. Und allein das zeigt uns ganz klar auf, dass wir hier diesen Fokus dieser Ausstellung auf die 12 Artikel und auf die Geschehnisse in Memmingen setzen mussten.
Er nimmt uns mit auf einen Rundgang. Noch ist die Ausstellung nicht ganz fertig, was man an den Hintergrundgeräuschen unschwer hören kann.
In diesem Tunnel, in dem wir jetzt sozusagen stehen, das ist unser Entree in die Ausstellung, wo man gemeinsam mit den Bauern sozusagen unterwegs sein wird, die hier auf ihrem Weg zur Freiheit marschieren. Und da können sich eben die Besucherinnen und Besucher gewissermaßen einreihen und sind da einfach mit dabei und werden sozusagen in die Ausstellung so hineingezogen, hineingeholt in die Zeit.
Die Bauern führten ein hartes und karges Leben. Gleich zu Beginn wird erklärt, warum sie die Lebensumstände Anfang des 16. Jahrhunderts nicht mehr tatenlos hinnehmen wollten und aufbegehrten. Anhand einer Getreidestation können die Besucher zum Beispiel nachvollziehen, wie hoch die steuerähnlichen und meist fix zu leistenden Abgaben waren. Von 3 Kilo Getreide blieb den Familien maximal ein Drittel fürs Überleben, in guten Zeiten wohlgemerkt.
Hier oben, das hat er geerntet. Das bleibt ihm, wenn er die Abgaben an den Grundherrn, an die Kirche gegeben hat. Und das hier unten bleibt ihm noch, wenn er die Saat zurückgehalten hat, die er ja wieder braucht fürs nächste Jahr zum Aussehen. Also das sieht man, am Anfang ist es viel, aber am Ende bleibt dann doch wirklich gar nicht so wahnsinnig viel übrig. Und das war natürlich auch was, was die Bauern stark belastet hat damals.
Der zweite Artikel. Da der Kornzehnt im Alten Testament festgesetzt und im Neuen bestätigt wurde, wollen wir den rechtmäßigen Kornzehnt gerne geben. Doch wie es rechtlich und christlich vertretbar ist. Auch steht er einem Pfarrer zu, wenn er das Wort Gottes klar verkündet. Den kleinen Zehnt wollen wir gar nicht mehr geben, sei es für geistliche oder weltliche Herrschaften. Diesen Zehnten halten wir für unrechtmäßig. Ihn haben die Menschen erfunden.
Neben dem Groß- und Kleinzehnt heizten weitere Abgaben und Einschränkungen die Gemüter auf. Darunter der Todfall, eine Art Erbschaftssteuer, Heiratsbeschränkungen, eine rigide Regelung der Bewegungsfreiheit, Vogtsteuer und Schirmgeld für öffentliche Sicherheit, Frondienste als Arbeitsleistung für den Grundherrn. Die Bauern und ihre Unterstützer dachten, man könne reden mit den Grundherren und durch Verhandlungen die Lebenssituation verbessern. Hilfe bekamen sie vor allem durch Geistliche und Prediger, die sich von der katholischen Kirche abgewandt und der neuen Idee der Reformatoren wie Zwingli und Luther verschrieben hatten. In Memmingen war das unter anderem Sebastian Lotzer. Ohne ihn hätte es den Bauernkrieg so vermutlich nie gegeben. Denn auf sein Konto gehen wohl die berühmten 12 Artikel. Ein Manifest der Bauernschaft.
Die 12 Artikel, also die werden hier präsentiert im Original. Und letztlich widmet sich dieser ganze, ja auch große Raum, in dem wir hier stehen, diesem Thema. Das ist letztlich das, warum wir da sind, warum wir diese Ausstellung machen. 12 Artikel, die in Memmingen entstanden sind.
Das Original der gedruckten Flugschrift stammt aus dem Stadtarchiv Memmingen. Lotzer war Bürger der Reichsstadt und Laienprediger. Er hatte sich bereits zuvor für die örtlichen Bauern eingesetzt. Stadtarchivar Christoph Engelhardt.
Die sich immer zusammentunenden Bauern merken, dass man Forderungen hat, die da drüben auch haben. Und Sebastian Lotzer versteht es, die allerwichtigsten Artikel zusammenzufassen.
Zunächst formuliert er 10 Beschwerden der örtlichen Bauernschaft an den städtischen Rat. Als sich die Unruhen ausweiten und das Kramerzunfthaus in Memmingen zum zentralen Treffpunkt für die sogenannten Bauernhaufen aus dem Allgäu, vom Bodensee und Oberschwaben wird, wird Lotzer Ende Februar, Anfang März 1525 wieder aktiv. Und die Reichsstadt so zum Ort der 12 Artikel.
Weil nämlich Sebastian Lotzer zeitgleich anfängt, nicht nur die paar Artikel für den Rat zu schreiben, sondern die Forderungen der Bauern so zusammenzufassen und dann in Druck zu geben, dass sie weit über die Grenzen unserer Region hinaus als sinnvolle Zusammenfassung dienen können für den Fall, dass man selber mal zum eigenen Herrn gehen möchte.
Binnen kürzester Zeit verbreitet sich der Druck im ganzen Land. Die Forschung geht davon aus, dass rund 25.000 Exemplare im Umlauf waren. Laut Engelhardt existieren noch 57 im Original. Zunächst wollten die Bauern nur verhandeln. An einem bewaffneten Konflikt mit den Obrigkeiten dachten bei der Zusammenkunft in der Kramerzunftstube nur wenige. Und doch belegen die alten Bücher im Stadtarchiv,
was noch passiert in diesen Wochen? Die Bauern gehen einkaufen in der Stadt. Die kaufen Waffen. Also es gibt wenig Hinweise, einen Hinweis im Ratsprotokoll, dass wir uns nach diesem 7. März diese Zeit dann irgendwie auch so vorstellen dürfen, dass es hier um die Stadtmauer herum unruhig wird. Am 20. März 1525 schreibt der Stadtschreiber folgenden Satz ins Protokoll. Die Bauern sollen ihre Waffen und Wehren außerhalb der schlechten Messer hinführo unter den Toren lassen.
Erzählt Christoph Engelhardt bei einer Führung durch das Stadtarchiv. Die Unruhe hat längst auch die Stadtgesellschaft ergriffen. Viele sympathisieren mit den Bauern. Memmingen sitzt zunehmend zwischen den Stühlen. Seit 1488 war die an sich freie Reichsstadt Teil des Schwäbischen Bundes. Doch die Reformation hinterlässt ihre ersten Spuren und Memmingen verzichtet im April 1525 auf den Treueschwur an den Bund.
Zum Dritten. Es ist bisher der Brauch gewesen, dass uns die Herren für ihre Leibeigene gehalten haben. Das ist zum Erbarmen. Angesichts dessen, dass uns Christus alle mit seinem kostbaren Blutvergießen erlöst hat, den Hirten wie den Höchsten. Daher ergibt sich aus der Schrift, dass wir frei sind und das wollen wir sein.
Und wenn ich jetzt kurz mal in die herrschaftliche Rolle gehen würde, würde ich sagen, das geht ja gar nicht. Ne? Leibeigene unterschiedlicher Gebiete gehen miteinander nach Memmingen und vereinbaren da Regeln ihres Zusammentuns, schließen ein Bündnis und zeigen Solidarität untereinander, wo sie doch zur Loyalität gegenüber ihrer Herrschaft aufgerufen sind und Bündnis untereinander gründen, ist nicht vorgesehen. Also wenn ich jetzt der Jurist des Schwäbischen Bundes wäre, würde ich sagen, naja, Landfriedensbruch.
Die ursprüngliche Idee des Feudalismus, ein gegenseitiges Geben und Nehmen, der Grundherr gibt das Land und gewährt Sicherheit, die Bauern treten im Gegenzug Teile der Ernte ab, ist zu diesem Zeitpunkt längst zu Ungunsten der Landbevölkerung gekippt. Die geistlichen und weltlichen Herrscher sehen durch ihre Aufstände ihre Macht grundlegend bedroht. Sie denken nicht daran, zu verhandeln. Der Druck durch den Schwäbischen Bund wird jedoch so groß, dass die Stadträte ihre Entscheidung bald revidieren und Memmingen dem Bund wieder die Treue schwört. Zu diesem Zeitpunkt herrscht längst Krieg. Der Schwäbische Bund schlägt unerbittlich zu. All diese Ereignisse lassen sich anhand der Originaldokumente im Stadtarchiv nachvollziehen.
Also, dass es komplexer ist, als man vielleicht meint, das war mir schon klar. Vor allem auch, ich finde es immer spannend, wenn man die Originaldokumente irgendwie sehen kann, in der Hand halten kann. Das ist nicht mehr viel. Mensch, vor 500 Jahren hat es geschrieben, das kann man jetzt gar nicht fassen.
Das wesentliche Thema ist, dass dies natürlich auch Themen unserer Zeit noch sind, wie Freiheit, Gemeingut, soziale Einstellung, Gerechtigkeit.
Uns fehlt heute, dass die Leute Verantwortung übernehmen.
Ja, aber die Bauern wollen ja, ne? Also die wollen ja ihre Freiheit umgestalten zu können und nicht um unabhängig oder sowas. Das ist ein völlig anderer Freiheitsbegriff, der aber sehr reizvoll ist, finde ich.
Jede große Revolution, jedes Aufbegehren gegen Herrschaft ist spannend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite lernt man da draus, wo wir jetzt überhaupt stehen. Also ohne Bauernkrieg und ohne 30-jährigen Krieg hätte es keine Aufklärung geben. Ohne Aufklärung gibt es sowas wie Demokratie nicht.
Die 12 Artikel sind eines der wenigen Dokumente, das, noch dazu im Original, in der Ausstellung in Memmingen gezeigt wird. Das Haus der Bayerischen Geschichte setzt auf interaktive, kurzweilige Information. Neben dem Inhalt spielt auch der inklusive Charakter der Stationen eine große Rolle in der Ausstellung. So wird der Laienprediger Sebastian Lotzer anlässlich des Gedenkjahres als Zeitreisender zurückkehren, erzählt der Kurator. Durch das Signal einer Lichtschranke ausgelöst, nimmt Lotzer Kontakt zum Publikum auf, das ihn dann zu seinem Leben und Wirken befragen kann. Der Bauernkrieg ist gemeinhin ein Ereignis, in dem nur von Männern die Rede ist. Die kämpfenden Bauern, die Ratsherren, die Grundherren und Fürstäbte, die Landsknechte. Nur wenige Berichte schildern die Rolle der Frauen in diesen Zeiten. Für die Ausstellung konnten Kurator Fabian Fiederer und sein Team eine außerordentliche Quelle aufarbeiten. Die Chronik der Walburga Schäffler, Priorin des Klosters Mayingen bei Nördlingen. Sie schreibt: In der Zeit, da sie herzogen, unterstanden sich etlich Bauern, über die Klostermauer einzusteigen, 15 oder mehr. Und wir aßen also stehend mit großer Angst ein Suppen, wussten nicht, dass sie eingestiegen waren. Da kamen die unwerten Gäste in das Refektorium, ein Teil von ihnen davor mit bloßen Schwertern, sagten zu uns, wir sollten ihnen den Schatz des Klosters zeigen oder herfürgeben, das und kein anderes. Da gaben wir die Antwort, Gott wäre unser Schatz. Wir haben sonst keinen Schatz. Zugänglich gemacht wird die Klosterchronik als schönes interaktives Tagebuch. Mit jeder neuen Seite entstehen vor dem Auge der Betrachter passend zum Text animierte Zeichnungen. Überraschend ist der klare Blick auf die Brutalität der Gefechte. Dieser stützt sich auf ein historisches Wimmelbild von einer Schlacht aus der Chronik des Klosters Weißenau. Die Abbildung wurde auf die Größe einer ganzen Wand aufgezogen. Die Szenen sind grausam und ansprechend zugleich.
Lienhard entpuppt sich als Scharfmacher. Johann ist schon zum Ende der vorhergehenden Szene oben auf dem Hang erschienen und schaut ins Tal. Jetzt kommt Ulrich dazu.
Da bist du ja, Johann.
Ich habe darüber nachgedacht, wie es ist, wenn man im Kampf
seinesgleichen gegenübersteht, dem eigenen Bruder
oder dem eigenen Vater.
Bevor sie uns töten.
Wir brauchen euch. Wir brauchen jeden Mann.
Bevor das ganze Land in den Abgrund stürzt.
So viel zu der Frage. Ob es einen anderen Weg gibt? Nein, gegen diese Empörer hilft nur eine harte Hand. Kommt jetzt!
Den Perspektivwechsel wagt auch die Freilichtbühne Altus Ried. Geschildert wird im diesjährigen Bühnenstück die Geschichte einer Bauersfamilie, die in den Wirren der Bauernkriege auseinandergerissen wird. Der Sohn Johann wechselt zu den Landsknechten und gerät in den Zwiespalt, möglicherweise gegen die eigenen Angehörigen kämpfen zu müssen.
Ich werde halt vom Vater sehr schlecht behandelt, er schmeißt mich im Endeffekt raus und die ersten, die ich treffe, sind halt nur mal Landsknechte. Und was bleibt mir denn übrig? Ich meine, ich habe keinen Hof, ich müsste auch als Tagelöhner oder sowas arbeiten. Man muss damals wohl nehmen, was man kriegen kann.
Sagt Schauspieler Sebastian. Es ist nicht das erste Bauernkriegsstück in der Theatergemeinde Altus Ried. Gemeinsam wurde die Geschichte in mehreren Workshops erarbeitet. Martina schlüpft in die Rolle der Familienmutter. Sie hat eine besondere Beziehung zu dem Stück entwickelt.
Weil es mich emotional berührt, weil ich mit der Familie mitgehen kann und einfach so einen Eindruck bekomme, wie das Leben damals war. Hart und ohne Rücksicht auf viele Menschen, die halt für andere da arbeiten mussten und Abgaben leisten und dann teilweise auch vor die Hunde gingen.
Jetzt aus dem Blickwinkel quasi der Familie, also einer x-beliebigen Familie, die hier im Allgäu zu der Zeit gelebt hat, wo es wahrscheinlich alle so ging, das zu erleben und diese Brutalität darzustellen, wie die quasi ja um ihr täglich Brot da gerungen haben, das hat eine ganz andere Tiefe nochmal in dem Stück, finde ich.
Ergänzt Roland. Er spielt den sogenannten Bauernjörg, den für seine gnadenlosen Entscheidungen bekannten obersten Feldhauptmann des Schwäbischen Bundes, Georg Truchseß von Waldburg. Altus Ried liegt etwa auf halber Strecke zwischen Kempten und Memmingen und war somit mittendrin im Bauernkriegsgeschehen. Doch es gab auch Regionen, in denen es verhältnismäßig ruhig blieb. Im Schwarzwald, dem Allgäu und auch in Schwaben gibt es zu dieser Zeit keine starken Landesfürsten. Vielmehr existieren viele kleine Herrschaften und die bestimmen nach Gutdünken und oft willkürlich das Leben der Menschen. Anders im Herzogtum Bayern.
Es gab schon so ein paar Unruheäußerungen, aber die waren eigentlich eher marginal. Der Grund ist, das ist eben diese Besserstellung, weil sich die bayerischen Bauern, wenn sie Probleme mit ihrem Grundherrn hatten, das war ja nicht nur der Herzog, das waren ja adlige Klöster und so weiter, ne, wenn sie da Probleme hatten, dann konnten sie sich an den Herzog wenden und dort Klage einreichen.
Erzählt Reinhard Riepertinger vom Haus der Bayerischen Geschichte. Einerseits kommen die zwei regierenden Herzöge den bayerischen Bauern also entgegen, weil sie ihnen die Möglichkeit der Beschwerde eröffnen. Andererseits verhindern sie aber mit enormen Repressalien das Ausbreiten der reformatorischen Idee.
Also diese Überwachungspolitik nach innen, die war schon relativ heftig. Man hat die Märkte überwacht, man hat die Wirtshäuser als die Kommunikationszentren überwacht, man hat die 12 Artikel verboten, man hat die Reformation und die lutherische Lehre verboten. Also ich denke, das war schon so ein Klima, ja, vielleicht auch der Angst so ein bisschen. Das hat auf jeden Fall auch gewirkt.
Wir treffen den Historiker in Klein-Kitzighofen im heutigen Landkreis Ostallgäu. In dem Ort erinnert eine kleine, auf einer Anhöhe stehende und dennoch unscheinbare Kapelle an die Opfer des Bauernkriegs. Ein seltenes Denkmal, betont Riepertinger.
Also man sieht doch hier die Gedenktafel.
Hier in Klein-Kitzighofen, da gab es eine kleinere Bauernschlacht. Wenn ich jetzt sage kleiner, dann muss man das ein bisschen relativieren, weil es gab immerhin so 100 bis 150 Tote und das ist ganz schön viel. Das Dorf hier hat ja damals nicht zum Herzogtum Bayern gehört. Trotzdem waren das bayerische Soldaten, die hier letztlich zugeschlagen haben und die eine Art Strafaktion gegen aufständische Bauern unternommen haben.
Der Lech ist keine 10 Kilometer entfernt. Der Fluss war zu dieser Zeit eine gut gesicherte Grenze zwischen Altbayern und Schwaben. Doch das hält die Allgäuer nicht von dem Versuch ab, auch die bayerischen Bauern auf ihre Seite zu ziehen. Die aber stehen zu ihren Herzögen und lassen die Aufständischen buchstäblich am Peißenberg bei Schongau abblitzen.
Ich kann mir das ganz gut vorstellen, die stehen da auf dem Peißenberg und sagen dann, die schmeißen wir raus. Irgendwie so muss das gewesen sein, ist jetzt Spekulation natürlich, aber die Tatsache, dass sich die hinter den Herzog stellen, hinter die Herzöge, ist tatsächlich ein ziemliches Phänomen.
Ein wesentlicher Grund für den Bauernkrieg ist im Herzogtum Bayern nämlich die absolute Ausnahme, die Leibeigenschaft. Doch die Treue der bayerischen Bauern hat sich nur bedingt ausgezahlt. Auch für die meisten von ihnen geht es weiter wie bisher. Sie können gegen einzelne Ungerechtigkeiten ihrer Grundherren beim Herzog klagen. Grundlegende Verbesserungen für alle werden aber nicht gewährt. Und dennoch, sagt Reinhard Riepertinger, war es nicht umsonst.
Was da passiert ist, hat schon Eindruck hinterlassen bei den Herrschaften. Man muss sich ja vorstellen, riesige Gebiete waren in Aufruhr. Die Herrschaften haben die Bauern auch gebraucht. Insofern kommt es auch schon zu Besserstellungen der Bauern in diesen Aufstandsgebieten. Nicht überall, aber doch in einigen Gebieten. Und auch auf dem Reichstag zu Speyer 1526, da verhandelt man damals. Ne? Also die Herrschaften reden drüber, diskutieren. Was machen wir denn, dass sowas nicht wiederkommt?
Nur sehr, sehr langsam hat sich etwas für die Bauern verändert. Es soll noch knapp 300 Jahre dauern, bis die Leibeigenschaft, die zentrale Forderung der Bauern, abgeschafft wird. Aus Sicht Rieperdingers profitieren wir heute noch davon.
Diese 12 Artikel zeigen natürlich, wie wichtig Kompromissbereitschaft ist. Ne? Dass ohne Kompromissbereitschaft es sehr schnell in gewalttätige Aktionen umschlagen kann. Trotzdem hat es natürlich Spuren hinterlassen. Es hat auch was gebracht. Allein diese Forderung nach Freiheit, dass wir frei sind und frei sein wollen, das ist doch heute auch noch nach wie vor ein Satz, den, glaube ich, sehr, sehr viele unterschreiben würden, auch wenn wir heute unter Freiheit was ganz was anderes verstehen.
Zurück nach Memmingen. Das Schlagwort der Freiheit steht im Mittelpunkt der Ausstellung. Die Runde durch die Schau endet mit dem Sprung in die Gegenwart. Klar wird, das Ringen um Freiheit ist noch lange nicht vorbei. Daran erinnern Höhepunkte der jüngeren Geschichte. Der Kampf des Martin Luther King, der Mauerfall und einige andere mehr. Die bäuerliche Bevölkerung war vor 500 Jahren aufgestanden für mehr politische Mitwirkungsmöglichkeiten, für gesellschaftliche Anerkennung und nicht zuletzt persönliche Freiheit. Die in dieser Zeit formulierten 12 Artikel gelten heute als wegweisende Forderungen nach Menschen- und Freiheitsrechten in Europa. Ein kostbares Gut, das alles andere als selbstverständlich ist.